hören Sie heute einen Beitrag von Matthias Greffrath zum Thema »Wer ist das Volk? Anmerkungen zur Krise der repräsentativen Demokratie«.
Populismus, das ist ein Allerweltswort geworden. Ob nun Hugo Chavez, der gescheiterte Hauruck-Sozialist in Venezuela, oder Viktor Orban, der ungarische Protofaschist, gleichermaßen Populisten. Die nationalistisch-autoritäre Front National und die AfD einerseits, die zutiefst sozialdemokratischen Bewegungen in Syriza und Podemos andererseits, egal weg, Populisten. Donald Trump in den USA, Jeremy Corbyn in England, Bernie Sanders ebenso wie Boris Johnson, alles Populisten. Der Präsident der deutschen Katholiken wirft Angela Merkel familienfeindlichen Populismus vor. Manuela Schwesig dem Innenminister de Maizière fremdenfeindlichen Populismus. Seehofer wird als Populist verschrien, weil er die Grenzen zumachen will, und Gabriel, wenn er gegen die ausgehaltenen Griechen wettert. Mal sind die oberen Populisten, mal die von unten, mal die von links und mal die von rechts. Immer aber steckt die Absicht dahinter, den anderen ins politische Abseits zu stellen, wenn nicht gar als undemokratisch aus der politischen Arena zu verweisen. Man sollte Populismus zum politischen Unwort erklären, zumindest aber jeden, der es benutzt, sofort fragen, wen meinen Sie genau? Welche Forderungen finden Sie populistisch und warum? Und wer ist dann das Volk, auf das sich die Kritiker der Populisten beziehen? Auf jeden Fall nicht irgendein Volk der Abstammungsdeutschen. Das politische Volk, das sind die deutschen Staatsbürger, woher auch immer sie kommen. Ob nun vor 100 Jahren die Kwiatkowskis und Podolskis, die Kaczmareks und Bednarz, vor 400 Jahren die de Maizières, vor 50 Jahren die Spinellis, vor 40 die Özils und Kermanis, vor 30 die Boatengs. Wer aus Stammbäumen ein deutsches Volk konstruieren will, der hat das geistige Tierreich noch nicht verlassen. Republiken kennen nur ein Volk, das Staatsvolk dergleichen, wenn schon nicht an Vermögen gleich, so doch an Rechten. Und die demokratische Republik kann nur überleben, wenn sie von diesem Staatsvolk getragen wird, von Bürgern, die Gleichheit, Freiheit und Solidarität herstellen und schützen. Die Weimarer Republik ging zugrunde, weil kein solches Staatsvolk sie trug. Vom ersten Tag an war es eine Republik der Klassenkämpfe. Wilhelminische Eliten, starke Kapitalfraktionen, radikale Sozialisten und moskauhörige Kommunisten, sie alle wollten einen anderen Staat. Die Gründung der Bundesrepublik sollte eine solche Gemengelage dauerhaft verhindern. Aber nicht die Grundgesetzprosa machte den entscheidenden Unterschied zur gescheiterten Republik von Weimar, sondern das Bündnis zwischen nationalverantwortlichen Gewerkschaftern und Sozialdemokraten und konservativen Christdemokraten. Die Linke verzichtete auf die überaus populären Sozialisierungsforderungen der Anfangsjahre, die Rechte gewährte Mitbestimmung und das Versprechen der sozialen Marktwirtschaft. Jahrzehnte des außerordentlichen Wachstums machten diesen Pakt nicht konfliktfrei, aber im Ganzen wirksam. Wachsender Wohlstand ließ Verteilungskonflikte und Gleichheitsforderungen nicht verschwinden, aber konnte sie neutralisieren. Seit den 60er Jahren aber schrumpfte das Wachstum. Stufenweise wurden Rentenniveau, Gesundheitsleistungen und kommunale Einrichtungen abgebaut, das Vollbeschäftigungsziel, das den Lohnabhängigen Verhandlungsmacht gab, aufgegeben. Die Gewerkschaften verloren an Macht. Und die Volksparteien CDU und SPD hatten immer weniger Spielraum, um die Interessen der Profitabhängigen und der Lohnabhängigen auszugleichen. Die Zahl der Bürger, die sich nicht mehr von ihnen repräsentiert wissen, stieg von Wahl zu Wahl. Und dann kam 2008 der Schock einer Weltwirtschaftskrise, die bis heute andauert, und als Folge postkolonialer Verhältnisse die erste Migrationswelle aus dem globalen Süden. Mit den Problemen wächst die Attraktivität einfacher Lösungen und klarer Fronten. Liberale Internationalisten auf der einen Seite, autoritäre Nationalisten andererseits, so beschreibt ein Leitartikler der Zeit die Konfliktlinie der Gegenwart. Konkret und auf Deutschland bezogen, auf der einen Seite eine große Koalition, die auf neues Wachstum hofft, auf Löhne und Sozialpolitik als deren abhängige Variable betrachtet. Auf der anderen Seite die Verlierer der Globalisierung, die Ausgemusterten und die Sesshaften, die zurück wollen in eine Zeit, die abgelaufen ist. Und zwischen beiden die Mittelschicht, die immer noch vom Status quo profitiert, aber zunehmend das Gefühl hat, dass ihr Wohlstand prekär ist und ihre Werte nicht mehr gelten. Die politischen Repräsentanten dieser Mitte, die sogenannten Volksparteien, stehen immer noch mit dem Rücken zu den veränderten Realitäten des 21. Jahrhunderts. Sie haben kein Gegenbild zu einer Globalisierung, die ein paar Jahrzehnte lang den westlichen Konsumismus ermöglicht hat und die nun zurückwirkt. Mit der Konkurrenz der Neuzugänge auf dem Weltmarkt und den Fluchtbewegungen aus den durch Freihandel und Klimawandel verheerten Weltregionen. Die Politiker der Mitte wollen die Banken regulieren, aber nicht zu sehr. Sie wollen sichere Arbeitsverhältnisse, wenn sie die Wettbewerbsfähigkeit nicht gefährden. Sie sind für Umweltschutz, für Klimapolitik, für Gerechtigkeit, aber immer so, dass die scheuen Rehe des Kapitals nicht zu sehr irritiert werden. Sie reden vom vereinten Europa, aber bei freiem Zuzug von Arbeitern und bei europäischen Standards im Sozial- und Steuerrecht tun sie sich schwer. Diese großen Herausforderungen der Epoche bewegen die Menschen, mal mehr, mal weniger Kenntnis getragen. Aber ihre politischen Eliten haben weitgehend vor der Macht der Märkte kapituliert. Die alten Forderungen einer sozialen Demokratie oder einer sozialen Marktwirtschaft haben sie aufgegeben. Ob es nun um die Besteuerung von Vermögen geht oder um die Investitionen in Infrastruktur, die Begrenzung der Managergehälter, den Ausbau der Bildungsinstitutionen, die Vollbeschäftigung zu Löhnen, von denen man ein Leben bezahlen kann. Vieles davon gilt ihnen heute als populistisch, wird bestenfalls als unfinanzierbar abgefertigt. Die alte ökonomistische Staatsidee der Bundesrepublik, die Deutschland AG, zerbröselt dabei immer weiter. Aber trotz Trump, Le Pen und Gauland, autoritärer Nationalismus steht einstweilen nicht zu befürchten. Die Wirtschaftseliten und die Selbstzerlegungskräfte, zum Beispiel der AfD, werden das verhindern. Realistischer ist es wohl, einen autoritären Liberalismus zu erwarten, der ultramodern daherkommt, der das unendliche Wachstum und die Freiheit des totalen Konsums als obersten Wert hat, die weltverschlingende Globalisierung bis an ihr Ende treibt und die Überflüssigen mit einem knappen Grundeinkommen und Internetspielchen, Fernsehsport und Billigflügen ruhig stellt und die Mittelschichten mit Abstiegsangst diszipliniert. Nach dem Brexit, in dem die Wirtschaftseliten Englands und die britischen Underdogs gleichermaßen gegen ihre Interessen gestimmt haben, ist wieder einmal viel von europäischen Werten die Rede. Aber ein Europa, das das kostbare Erbe und die Verheißung des vereinten Europa, den militärischen Frieden und den sozialen Frieden sichert, braucht eine neue Staatsidee. Sie müsste eine Antwort auf die Frage formulieren, wie und auf welchem Niveau können unter Bedingungen schrumpfenden kapitalistischen Wachstums, globaler Unsicherheit mit explosiven Folgen, die soziale Sicherheit, die Vollbeschäftigung, eine Grundversorgung mit Gesundheits-, Bildungs- und Infrastrukturgütern für alle Bürger des Kontinents demokratisch gesichert werden und die Folgen des Klimawandels gemildert? Das ist eine große Frage. Aber von ihr hängt es ab, ob die letzte große Errungenschaft Europas, der befriedete Sozialstaat, noch eine Zukunft hat. Die Antwort müsste wohl auch groß ansetzen. Und sie wird mit Zumutungen für alle Bürger einhergehen, auch mit Austerität, sprich zurückgenommenen Ansprüchen. Aber eine Austerität nicht zur Sicherung der Profite, sondern der Zukunft, wie heißt die abgedroschene Formel, der Zukunft unserer Enkel. Wer an die denkt, dem kommt eine solche starke Staatsidee, ob nun national oder europäisch, selbstverständlich vor. Aber ohne ein Staatsvolk, das sie durchsetzt, bleibt sie eine blasse Idee, die in den Wirbeln des Turbokapitalismus schnell verweht. Und Europa wird dann nur noch ein geografischer Begriff sein. Im Kern einer solchen Tragödie Europas aber wirkt eine andere. Der Niedergang einer Sozialdemokratie, die den demokratischen Sozialismus nur noch als nostalgisches Katzengold im Programm führt. Immerhin, jenseits unserer Grenzen gibt es eine kleine Hoffnung auf ein Staatsvolk der Zukunft. In der Allianz von Großvätern und Enkeln, von Sozialdemokraten, die sich ihrer Tradition noch verpflichtet fühlen, und ihren Wählern, jungen, gut ausgebildeten Bürgern, die nach guter Arbeit und großen Aufgaben suchen, die das prekäre Leben nicht für das Normale halten und die erkannt haben, dass ein gutes Leben nicht individuell zu haben ist.
In der Kultur, in der Reihe Gedanken zur Zeit, hörten Sie einen Beitrag von Matthias Greffrath zum Thema »Wer ist das Volk? Anmerkungen zur Krise der repräsentativen Demokratie«.